Ja, prima. Bei mir sieht's gut aus und wir sind live. Dann sage ich hallo, herzlich willkommen zum 24. Schachtalk der Chess Tigers mit unserem Co-Moderator Johnny Karlstedt, der Mann mit den 3 GM-Normen, aber ohne GM-Titel. Nochmal ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Mit meiner Wenigkeit Michael Busse. Und wir haben heute natürlich auch wieder einen ganz besonderen Gast, der auch heute das live streamt. Insofern sind wir hier nicht nur unter den Chess Tigers, sondern wir sind auch Teil der Gunni-Bären-Bande heute. Zu Gast ist Gunni alias Gary Leutsch. Hallo Gunni, grüß dich.
Hallo Michael, hallo Johnny, vielen Dank für die
Hallo Gunni, moin.
Einladung. Und ich habe auch mal gecheckt, das ist nur für dich, Michael, zur Info, ist live auch auf meinem Kanal.
Ja, das freut mich, ja. Und du
Ja.
hast ja einen riesigen YouTube-Kanal mit 16.600 Abonnenten, haben wir heute gesehen. Über 1.600 Videos, also ja, einer der fleißigsten Schach-Content-Creator der Nation. Und da freue ich mich natürlich, dass wir dich hier heute da haben. Und heute hast du ja auch schon ein Video erstellt, ne?
Ja, vielleicht kurz dazu, dass unter Hochdruck die Vinzenz Kaimer Drama, weil ich ja nun auch fertig werden musste, ne, für jetzt, für unser Talk. Aber mir ist es ganz gut gelungen und das ist halt das, was jeder sehen will, klar. Ne? Und es
Sehr
war,
gut.
ich habe es eigentlich nur schwer ertragen, muss ich ehrlich sagen. Wenngleich. Mir kommt ein bisschen der Matthias zu kurz, ne, weil der, ne, da muss man auch mal den Hut vorziehen. Ne.
Ja, vielleicht noch ein, zwei Hintergründe. Johnny, erklär du doch mal, worum es überhaupt geht für diejenigen, die heute nicht live das Schach verfolgt haben.
Ja, also im Moment läuft der Grand Swiss in Usbekistan, ein großes Turnier im Schweizer System mit ungefähr 100 Teilnehmern, gut 100 Teilnehmern, von denen sich die ersten beiden für das Kandidatenturnier qualifizieren. Unter diesen 100 Teilnehmern sind auch viele Deutsche, von denen also heute fand die 10. Runde statt, wo nach 9 Runden 2 ganz vorne mitgespielt haben. Erwartungsgemäß, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen will, Vinzenz Kaimer. Und völlig überraschend als jetzt, glaube ich, schon mehrfacher Tabellenführer inzwischen, Matthias Blühbaum, also der da auch mit seiner Art Schach zu spielen durchs Feld gepflügt ist. Und wie das Schicksal es wollte, trafen jetzt diese beiden Deutschen aufeinander. Vinzenz Kaimer mit Weiß und Blühbaum mit Schwarz. Und Vinzenz ist direkt gut aus der Eröffnung rausgekommen. Die Eröffnung an sich war da jetzt nicht so ambitioniert gespielt, aber hat Matthias im Grunde genommen ganz gut im Griff gehabt, hatte dann ein gewonnenes Endspiel und übersah dann einen wahnsinnig bitteren Springereinschlag auf G3 in einer Stellung, wo er noch 26 Minuten auf der Uhr hatte, glaube ich, wo also alle Zeit der Welt war und er in einem Zug seine Gewinnstellung wegschmiss und damit auch den großen Teil seiner Hoffnungen. Er ist im Moment Fünfter. Zu der Tabellensituation kann ich gleich später noch ein bisschen was sagen, weil das ist nicht so klar, wie die Tabellensituation das auf den ersten Blick zum Ausdruck bringt. Aber trotzdem Großteil seiner Hoffnungen weggeschmissen, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren.
Ja, Gudi,
Richtig.
wollen wir mal die entscheidende Szene angucken? Ich habe es hier mal auf dem
Richtig.
Schirm.
Also wenn du nochmal einen Zug
Ein Zug
zurückgehst,
zurück.
einen Zug zurück, dieses Turm H7, also man sieht auch schon am Bewertungsbalken, die Stellung ist gewonnen. Johnny, da kannst du natürlich, ich meine, das kannst du besser noch beurteilen natürlich als ich, aber es ist nicht so trivial, natürlich. Ne? Da gibt es ganz schöne Tricks. Nachher, wenn man da den H5 abholt mit E4, E3 und hin und her. Egal jetzt. Jedenfalls Turm H7 stellt es ein. Also nicht, man verliert nicht, aber man gewinnt auch nicht mehr. Der
Genau.
Johnny hat's halt, sorry, der Johnny hat es schon gesagt, dieser Einschlag ist halt bitter, ne? Weil. Ja, den
Richtig.
Bauern kannst du nicht nehmen. Und wenn du den König nimmst, kommt Turm D3 und der Springer ist futsch. Und dieses Bauernendspiel ist technisch ziemlich easy Remis.
Genau, du sagtest gerade, es ist nicht trivial gewonnen für Weiß, das ist absolut richtig. Nach Springer schlägt G3, ist aber trivial Remis,
Genau,
zumindest
ja.
für das Niveau. Und das ist ein Umschwung, den man natürlich dann ungerne sieht.
Ja.
Ja, und ich habe schon ein paar Screenshots gemacht, sozusagen von den Re Reaktionen von Vincent. danach. Also das ist, also wenn man mal einen Menschen leiden sehen will, dann kann man sich die Bilder dann nochmal angucken.
Also das tat fast körperlich weh, oder? Also ja. Der arme Kerl, der saß wie ein Häufchen Elend am Brett. Natürlich, das war ein richtiger Schock. Er hat es einfach, Johnny, korrigier mich, er hat es einfach übersehen, den Einschlag.
Ja.
Ja.
Meint ihr denn, dass es für ihn jetzt vorbei ist? Weil er hat ja theoretisch schon noch Chancen. Wir können ja vielleicht auch gerade mal die Tabelle anschauen.
Also da kann ich vielleicht, bevor der Johnny das noch genauer erklärt, vielleicht kann ich das auch noch mal was zu sagen. Ich habe das auch offen auf dem anderen Monitor. Es ist so, das muss jeder Zuschauer wissen, dass wenn bei Punktgleichheit zählt das sogenannte Average Elo und das ist der Durchschnitt der Elo-Zahl der Gegner, die man hatte. Und da ist der Vincent leider, das liegt an der Auslosung und so weiter, halt leider hinten dran. Man sieht es hier, du hast es eingeblendet, Wertung 1. Ja, der hat 2,657 Elo-Schnitt und ist damit halt deswegen nur Fünfter.
Jetzt kommt noch das große Aber. Ich habe, bevor wir hier in den Live-Talk gegangen sind, hatte jetzt nicht die Zeit, es fertig auszurechnen. Aber der Elo-Schnitt, da ist die 11. Runde noch nicht mit drin. Die 11. Runde noch nicht mit drin. Ich habe den Schiedsrichter vor Ort gefragt und dann haben wir zusammen, also ich und der Schiedsrichter, das ausgerechnet. Und in der Tat ist das nur der Elo-Schnitt nach der 10. Runde. Jetzt bekommt Vincent mit Eriga Isi, ich weiß nicht, die Nummer 1 oder 2 der Setzliste, also jemanden mit einer sehr, sehr hohen Elo. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das reicht, um sozusagen das Duell Niemann gegen Giri aufzuholen. Ich glaube, es könnte reichen, ich weiß es aber nicht, das könnte sogar da auf Nachkommastellen ankommen.
Ach du lieber Gott.
Also verstehen Sie, was ich meine? Also der ist da noch nicht mit drin, der 2,771er. Und meines Wissens nach wird, glaube ich, der schlechteste Spieler wird gestrichen. Also es kommen nicht alle 11 rein, sondern es kommen nur 10 rein. Und das bedeutet, da bekommt Vincent nochmal einen richtigen Schoppen drauf im Vergleich zu den anderen. Im Schnitt bekommt er also 3 bis 4 Punkte mehr obendrauf.
Aber Matthias wird definitiv vor ihm bleiben in Sachen Zweitwertung, denke ich, weil er spielt ja gegen Firuscha und er hat ja jetzt schon die allerbeste Erstwertung oder Zweitwertung, Wertung 1 hier. Und er spielt gegen Firuscha und der hat ja auch eine hohe Elo.
Da kann ich noch einen kleinen Fun-Fact anfügen, Michael. Stell dir mal vor, die ersten Bretter spielen alle Remis. Kann ja sein.
Ja.
Und der Mishra gewinnt. Dann ist der in die Candidates, weil er nämlich mit Abstand die beste Wertung hat. Guck mal, der liegt da jetzt in deiner Tabelle auf Platz 6. Aber jetzt guck dir mal die Wertung an.
27,33, absolut überlegene Wertung 1. Ja.
Also kann passieren. Und bei Matthias ist es relativ einfach. Wenn der gewinnt, ist er durch.
Ja. Ja. Hm.
Das ist unglaublich. Es könnte wieder so werden wie bei den Europameisterschaften, die er gewonnen hat, ne? Dass er wieder ein schnelles Remis macht und dann hofft, dass es reicht.
So ist er jetzt zweimal aber nicht mitmachen.
Das wird für Russia nicht machen, glaube ich auch nicht.
Ja. Am interessantesten ist es doch auszurechnen, was muss passieren, damit beide sich qualifizieren. Das muss doch das Ziel, das deutsche Ziel morgen sein. Und da ist dann diese Feinwertung. Michael, vielleicht kannst du diesen Kommentar von Bernd Schneider mal reinholen.
Ich mache erstmal.
Bei mir geht die Funktion nicht mehr. Also der hat das ausgerechnet und in der Tat scheint es so zu sein, dass alle die gleiche Zweitwertung haben werden.
Okay.
Und dann zählt also die Drittwertung, wo Vincent dann vielleicht wieder ganz gute Chancen hat. Ich weiß nicht, was gerade die Gewinn... aber am besten wäre also, Blühbaum verliert nicht, Vincent gewinnt und Mishra gewinnt nicht.
Genau, Mishra sollte nicht gewinnen. Also jetzt aus der deutschen Brille jetzt gesehen natürlich. Aber es wird am Ende, Johnny, ist das natürlich Spekulatius. Wir werden sehen.
Ja. Aber das macht das nicht spannend. Das, also, was das für eine verrückte Situation ist. Also, absolut absurd. Da haben dann drei Leute denselben Gegnerschnitt auf einmal.
Ja, das wäre verrückt. Und es gibt ja aber noch, für die, die es nicht schaffen, gibt es ja noch den World Cup später im Jahr. Da geht ja, ist ja K.O.-System, da geht ja auch nochmal was. Ne? Da ist der Vincent, glaube ich, auch super stark in diesem Format.
Ja, mit seinem Selbstbewusstsein, das stimmt. Also da kann man sich morgen wirklich auf einen ganz spannenden Tag freuen, glaube ich. Und ich gönne das natürlich Matthias, also würde ich das unglaublich gönnen, dass er das schafft. Weil total. Vincent würde ich das grundsätzlich genauso gönnen, aber Vincent wird vermutlich noch mehr Chancen bekommen. Matthias spielt das Turnier seines Lebens und das für einen zweimaligen Europameister und kann sich dafür das Kandidatenturnier qualifizieren. Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja.
Ja. Vielleicht noch ein Tipp. Morgen, ich glaube, es ist 14 Uhr Ortszeit. Was ist es in Deutschland? Ich
weiß
es
nicht.
11 Uhr. Okay. Und Jan Gustafsson überträgt live auf Janistan TV auf jeden Fall. Neben dem offiziellen englischsprachigen Livestream der FIDE kann man es da auch sehen. Und ich habe gesehen, er hat heute schon 2000 Zuschauer gehabt. Also das ist auf jeden Fall ein Interesse da.
Ups, das haben wir ja schon. Hier fliegt ein dickes Viech rum. ja, genau. Und wer dann eine Nachbetrachtung haben will, der kann dann bei mir oder bei TBG reinklicken oder so.
Natürlich.
Und die Schacht natürlich kaufen, nicht vergessen.
Ja.
Will Einhelm fragt nochmal, wie viele sich für das Kandidatenturnier qualifizieren. Genau, zwei Spieler. Also die ersten beiden qualifizieren sich für das Kandidatenturnier. Und genau, die letzte Chance, die deutschen Spieler dann noch haben, ist der World Cup. Es gibt zwar auch noch diesen FIDE Circuit, aber da scheint Pragnananda relativ safe durch zu sein.
Und der Rating-Spot geht an den Elo-Farmer Nakamura.
Genau, ja, das ist durch, das Thema ist durch.
Aber das ist ja auch, Johnny, wenn ich dich schon mal was fragen kann, dann tue ich es jetzt. Dass der Nakamura diese, ich sag mal aus seiner Sicht, Provinz, Mickey Maus hat das genannt, Turniere abfarmt, okay. Ja, aber er kriegt ja, wenn er gegen den 1900er gewinnt, kriegt er genauso 0,8 Elo plus, als würde er gegen, weiß ich nicht, 2-2er gewinnen oder so. Wegen der 400-Elo-Regel sollte man
das... Oder gegen mich. Wenn er gegen mich gewinnt, bekommt er fast auch nur 0,8.
Ja, und genau, weil der 1900er wird behandelt wie ein 2-4er, ne?
Ja.
Und deswegen kriegt der 0,8. Sollte man die Regel nicht ändern?
Ja, ich denke, man sollte beide Regeln ändern. Also wir hatten das Thema letztes Mal auch mit Florian, also ob man das Nakamura vorwerfen kann, was er da macht. Ich denke nicht, weil es ist einfach entsprechend der Regeln und er hat halt da den Pfad zum Sieg. Also es hindert ja niemanden daran, auch 2,820 Elo zu haben wie er. Muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Deswegen, ne, ich finde die Regel an sich doof, aber dass man Nakamura dann vorwirft zu sagen, entsprechend der Regeln, spielt er da die Dorfturniere mit meinen Güte, dann ist das halt eine Lücke in der Regel, dann muss man die halt schließen, wenn man damit ein Problem hat. Und du hast natürlich recht, ne? Also das war ja sozusagen auch damals, glaube ich, so ein bisschen dieses Rauses-Phänomen, wo er dann später herauskam, dass er betrogen hat, aber dass er da über die französischen Dorfturniere getingelt ist und sich die 0,8 dann immer abgegriffen hat. Das denke ich auch, das gibt gute Argumente. Ist aber dann natürlich schwieriger, so 2,5er und 2,6er für so Open zu gewinnen, wenn die dann in den ersten drei Runden nur jeweils 0,1 gewinnen können. Ja, aber ich sehe das, im Grunde genommen ist das natürlich ein Problem, dass man diese 0,80 da einsammeln kann.
Genau, das kann er jetzt noch ein Jahr machen und dann kann er den Magnus in der Elo überholen. Das Risiko ist natürlich immer, Johnny, wenn da mal ein 2-1er kommt, die können ja auch Schach spielen und der macht mal irgendwie, der blundert mal was, der Nakamura, dann sind wir gleich 12 Elo weg oder sowas. Ne?
Das stimmt, aber er braucht nur 10 Partien, um das wieder einzusammeln. Also das ist jetzt nicht so viel. Also da spricht, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit für ihn bei, ich sage jetzt mal, 1900er oder 2-1er Gegner.
Naja, aber du hast recht, er nutzt das halt und ist halt so.
Ja, genau. Also dieser Rating-Spot ist mir ein bisschen suspekt, weil man halt so lange auf seiner Elo sitzen kann, wenn man es erstmal hat. aber solange das Regel ist, ist es, ja.
Genau. Ja. Johnny, was macht dein Schützling Dimitri Kollars? Was machen die anderen Deutschen? Hast du es gesehen? Dinara Wagner?
Spektakulär. Also Dinara ist aus der Spitzengruppe zurückgefallen, nachdem sie da zwischendurch vorne mal mit dabei war. Wie ich vermutet hatte, dass sie das nicht ganz bis zum Ende durchhalten wird. Dimitri hat sich erholt, finde ich, nach einem sehr schwachen Start. Jetzt ein paar Partien gewonnen, auch jetzt heute eine schlechtere Stellung zusammengehalten. Und ja, die anderen, die dümpeln so im Mittelfeld, mittleres Drittel so rum. Und da ist nicht, die spielen noch vielleicht um ein paar tausend Euro Preisgeld, weil immerhin die ersten 50 Plätze bekommen Preisgeld. Das bedeutet, da lohnt es sich dann auch dann am Ende nochmal vielleicht auf Gewinn zu spielen. Das sind immerhin, glaube ich, 2.200 US-Dollar dann für den 50. Aber die haben alle keine Bäume ausgerissen. Frederik hat sich von seiner Niederlage gegen Vincent, war das, glaube ich, nicht erholt. Und
nee, das hat ihm gebrochen in dem Turnier. Das hat er nicht verkraftet. Das hat man deutlich gemerkt. Auch, ne? Ja. Und wenn ich das überhaupt sagen darf, also darf ich, ich kann, also der Rasmus Swane, ich mag ihn so gerne, das ist für mich aber, muss man ehrlich sagen, eine Enttäuschung, weil so ein super Spieler, der hat noch keine Partie gewonnen und okay, der hat auch keine Lust mehr wahrscheinlich jetzt. Also hätte ich gedacht, der Rasmus, der, aber vielleicht, dann soll er halt im World Cup zuschlagen.
Das ist auch ein starkes Feld, ne? Da gibt es keinen, wo du sagst, das ist ein sicherer Sieg.
Nee. Also. Ja, vor allen Dingen, Michael, du musst dir mal vorstellen, stell dir mal vor, du sitzt da mit 2 aus 7, weil es schlecht gelaufen ist, ja. Und dann kriegst du in der 8. Runde trotzdem 2,650 hingeknallt. Ja. Das ist ja irre. Ey. Ja. Ja, kann jeder jeden schlagen, wirklich. Also,
ja. Fast. Ja, das stimmt. Und irgendwann ist da auch ein bisschen die Luft raus und Rasmus ist vielleicht auch ein bisschen zu solide. Also das ist immer das, was ich denke, die Spieler müssen sich auch weiterentwickeln. Und da ist Rasmus vielleicht, ja, ich glaube, er hat das versucht, aber so richtig aus seinem soliden Kostüm ist er da, glaube ich, bisher noch nicht rausgekommen, weil dass er mal so einen Ausreißer nach oben hat, wie sein Bruder oder wie Matthias oder natürlich wie Vincent, der gefühlt ein einziger Ausreißer nach oben ist, hat Rasmus eher selten.
Mhm. Wer mir richtig gut gefällt, ist diese Inderin, die Divya Deshmukh, die hat jetzt immerhin 4,5 aus 10.
Super gut.
In einem Feld, wo sie ja so, also fast die Elo-Schwächste war, hat Remis sogar gegen Gukesh gespielt. Ich glaube, das ist in Indien auch als Sensation so ein bisschen angekommen, ne? Dass die gegen den Weltmeister aus dem eigenen Land in Remis hält. Das ist wie beurteilst du das?
Super. Also nicht jetzt, dass ich finde halt die Leistung von ihr fantastisch. Ich meine, du musst überlegen, die spielt, glaube ich, 2 Frauen sind es im Open, ne? 2, ja. Meine ich.
Goryatschkina und.
Goryatschkina, ja, genau. Und gewaltig, also super stark, die Divya. Und Gukesh, also.
Bitter.
Ja, also 3 Niederlagen als Weltmeister in Folge, das ist. Ich kann es nicht bewerten, warum, weshalb, wieso. War ein bisschen. Stellungspech auch, glaube ich, irgendwie mal dabei, aber keine Ahnung, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber ja.
Und aber der Gary Herdneck. Der Gary Herdneck hat auf dem Schachkicker was dazu geschrieben und hat gesagt, die FIDE muss da jetzt irgendwas machen. Das kann nicht sein, dass jemand Weltmeister ist, der 3 Partien am Stück verliert und auf Platz 86 von einem Turnier mit 100 Leuten oder so. Aber er hat auch nicht sagen können, was die FIDE machen soll. Also ich glaube, das wird sich einfach nur durch Zeitablauf überholen, indem er halt bei der nächsten Weltmeisterschaft einen Gegner bekommt, der möglicherweise stärker ist als er und er den Titel halt wieder verliert. Oder was soll man machen?
Ja, nix. Und ich verstehe auch die Aussage nicht so ganz, muss ich sagen, weil es darf nicht sein, dass der Weltmeister 3-mal verliert. Ja, doch. Weil du siehst ja, ich meine, die sind alle so stark und die, Johnny sagt, die sind um die 2,7, 50, 30, 20, da kannst du immer verlieren. Also
Ja, absolut. Also solche Aussagen sind, finde ich, auch unfair so einem jungen Weltmeister gegenüber, der definitiv dem Schach, dem Schach im Allgemeinen gut zu Gesicht steht. Klar, Carlsen wird immer jemand sein, der so viel für Schach erreicht hat wie kaum jemand anders. Das wird Gukesh erstmal nicht schaffen, weil er einfach eine andere Persönlichkeit hat. Aber so ein Gentleman, so eine positive Person hat die Chance genutzt, wie jeder andere auch, sich für die WM zu qualifizieren, diese dann zu gewinnen. Das ist ein absolut, also demokratisch würde ich es jetzt nicht nennen, aber jeder hat theoretisch die Chance, Weltmeister zu werden. Wir alle können bei der Europameisterschaft mitspielen, dort unter die ersten 23 kommen und so für den World Cup qualifizieren. Also jeder hat da die Chance. Es hat sich am Ende der Beste durchgesetzt und nur wegen irgendwelcher vielleicht etwas veraltete Ansichten, wie ein Weltmeister sein sollte und nicht sein sollte. Früher hat sich vielleicht so ein Weltmeister gar nicht in so ein Feld gewagt. Ja, weiß ich nicht. Ich bin ein toller Weltmeister. Er wird wahrscheinlich die nächste Weltmeisterschaft verlieren. Da wird er auf jeden Fall Außenseiter sein. Aber ich finde ihn für den Moment absolut würdig. Was ich interessant war, während dieser Partie gegen Divya, habe ich irgendwo gehört oder gelesen, hätte die Divya gewonnen, wäre sie die erste Frau gewesen, die gegen einen amtierenden Weltmeister gewonnen hat. Also offensichtlich, Polgar hat Kasparov geschlagen oder so, aber das war mir gar nicht so bewusst. Das scheint alles passiert zu sein, zu Zeitpunkten, wo der jeweilige Mann dann nicht mehr Weltmeister war oder noch nicht Weltmeister war. Und sie wäre die erste gewesen, die einen amtierenden Weltmeister geschlagen hat. Und ich glaube, sie kann eine zweite Judith Polgar werden, weil sie nicht nur wahnsinnig stark ist, sie ist auch noch ziemlich jung, glaube ich. Ich glaube, sie ist 19 oder 20 oder so. Wagt sich in Männerturniere und hat halt auch diese Ausstrahlung, die Polgar ja auch hat, sehr positiv und sehr offen und so. Also das ist, freut mich sehr, dass es für sie so gut läuft.
Du hast recht, gegen für Gukesh wird es im WM schwierig, wenn er dann gegen Matthias verteidigen muss, seinen Titel.
Genau. Genau, wenn, vor allem gut, wenn wir die Sekundanten sind und er erstmal anständige Eröffnungen spielt.
Ja, richtig, genau. Der Rasmus hat mal zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, genau in München war das, bei dem Gossip Chess Event war das, da hat er gesagt, der Frederik spielt irgendwie viel aggressiver als du, Rasmus. Wieso seid ihr so unterschiedlich oder was, die Brüder? Und dann sagt er, nee, du hast ja recht, ich muss mein Eröffnungsrepertoire ändern, ich muss hier irgendwie aggressiver rangehen. Und hast du ja eben gesagt, ne? Stimmt, wahrscheinlich stimmt's. Aber das so eben zu ändern, ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ne?
Also. Ja, vor allem ist es eine schmerzhafte Änderung. Du wirst erstmal viele Elo-Punkte verlieren, wenn du sozusagen sowas änderst. Das klappt dann nicht sofort. Ja. Und dann sozusagen das Durchhaltevermögen zu haben, das ist schwer. Ich kann mich erinnern, ich bin ganz gut bekannt mit einem französischen GM, Jean-Noël Riff. Heißt er, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und der hat irgendwann mal Vacher Lagrave das Versprechen abgerungen, dass wenn Vacher Lagrave sich für die WM qualifiziert, dann darf er der Koch sein während der ganzen WM. Sowas müssen wir auch machen. Also wir müssen jetzt mal zu jedem deutschen Spieler gehen und irgendeine nützliche Funktion für uns finden.
Genau, Johnny, wir kochen den, ich kann Spaghetti Bolognese machen, das kriegen die.
Das ist gut, das kriegen wir hin. Du machst die Spaghetti, ich die Bolognese.
Nee, umgekehrt.
Okay, also der Blübarm wird auf jeden Fall was zu lachen haben, wenn er diese WM jemals spielen sollte.
Das stimmt. Steht das
mit euch. Ja, ich weiß nicht, ob wir, also wir können natürlich noch über das FIDE Grand Swiss sprechen, aber wir wollen auch gerne noch mal ein bisschen über Guni sprechen und seinen Kanal, oder? Also ich würde sagen, kleiner Themawechsel. Guni, wie kommst du auf Guni?
Weiß ich nicht mehr.
Weißt du nicht?
Ist simple as that. Ich weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich habe irgendwie mit das mal, ich kann es dir nicht sagen. Fiel mir irgendwann mal so ein und.
Okay, hätte ja sein können, dass das dein Spitzname in der Kindheit war.
Nö, langweilige Antwort, ich weiß, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
Okay, und Chessalyze kommt natürlich von Chess Analyze. Das war so der Gedanke bei der Entstehung des YouTube-Kanals, dass du quasi Analyse dort betreiben willst. Oder wie fing das an?
Man muss ja, also als ich das gestartet habe, da musst du ja irgendeinen Namen halt auswählen und dann, ja, find mal einen, der nicht schon weg ist. alles ist weg. Also erst wollte ich Chess Tigers machen, aber es ging nicht.
Schwierig.
Nee, und so weiter.
Ach,
und
dann ist auch schon weg.
Und dann habe ich halt einfach so ein Kunstwort gebaut. was willst du machen auf dem Kanal? Ein bisschen rumanalysieren, ein bisschen über Schach sprechen. Und da habe ich es halt einfach verknüpft. Ja. Aber Michael, ich habe die Domain auch gekauft. Also nicht, dass du jetzt irgendwie...
Michael Chesserleist, das wäre doch mal Mess. Ja, aber ich habe dir gerade schon im Vorgespräch erzählt, ich bewundere das, du hast so eine richtige Community. Ich habe neulich bei einem Seminar von Johnny mitgemacht, wo es ums Mittelspiel ging. Und da war einer, der hatte so ein Goonies Chesserleist T-Shirt mit irgendeinem Spruch noch drauf und so. Also die Goonibären-Bande ist in ganz Deutschland ganz gut verteilt, oder?
Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ne? Also ich meine, ich merke das schon. Johnny, du hast mitgekriegt bei eurem Buchstand auf dem Kränke. Ne? Da, wenn du immer vorbeiläufst und so, und dann wirst du immer wieder angesprochen, ey, bist du der da vom YouTube-Kanal und so? Und dann sag ich, kann ich mal ein Foto machen und so? Es ist ein bisschen surreal für mich, weil ist zwar eine nette YouTube-Größe, aber im Grunde ja auch eine kleine Größe. Ich meine, guck TBG an, der guckt bestimmt zu und denkt sich, was willst du, kleiner Scheißer?
Aber du bist größer als er.
Ja, körperlich.
TBG und ich zusammen sind ein Gunni von der Größe her
ungefähr. Ja, genau, übereinander ist ein Gunni. Ja. Nee, ich bin zufrieden, so wie es ist. Natürlich werde ich manchmal gefragt, wie dein Kanal müsste noch viel schneller wachsen oder so. Kann sein, aber weiß ich auch nicht. Ist eben so, wie es ist. Ja, ist alles organisch. Also da kann man ja auch irgendwie das künstlich pushen oder so. Habe ich gar keine Intention.
Gepusht werden bei dir nur die Bauern, ne? Das ist, ich bringe gerade einen Spruch ein für diejenigen, die das als Podcast hören. Also ein Hörer, Pushen Baby, das ist so ein Spruch von dir.
Nee, da muss ich fairerweise sagen, da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Der Spruch ist nicht von mir, aber ich habe ihn halt aufgenommen. Der ist eigentlich vom Yasser Seidermann. Der sagt, sagt es früher öfter gesagt, ne? Bauern gehören nach vorne. Porsche, hat er immer gesagt.
Und dann, irgendwann ist sowas ja Kulturgut wie Harry der Haarbauer von Simon Williams zum Beispiel und sowas. Das ist
ja genau, Harry the H-Pod. Und ich habe mir gedacht, also wenn du das jetzt mal so ein bisschen aufnimmst, ist ja nicht schlimm. Es ist ja kein, du tust ja keinem weh damit. Push a Baby halt, ne? Also deswegen sage ich das ganz gerne. Und stimmt ja auch. Ja, also Bauern wollen laufen. Michael, merkt ihr das, wenn ihr in der Oberliga spielt, Bezirksoberliga spielt?
Ja, wir haben schon vorher schon festgestellt, wir spielen ungefähr in der gleichen Liga, aber ich komme von unten und du kommst von oben. Und du hast mal mit Berühmtheiten sogar in einer Mannschaft gespielt mit Paul Benkö. Ja, ich kenne nur von diesem Benkö-Gambit. Ja. Erzähl mal von deiner glorreichen Vergangenheit.
Ja, das stimmt. Das war Oberliga, meine ich, oder? Es war Oberliga, meine ich. Beim SK Göggingen, und die haben uns dann halt geholt und dann war der Paul Benkö am Brett 1 und dann war das natürlich schon aufregend, ne? Mit so einer lebenden Schachlegende in der Mannschaft zu spielen. Der war da Tischen über seinen Zenit raus. Ist ja auch schon gestorben, leider vor 10 Jahren oder so. Aber die Gespräche waren fantastisch. Der hat so viele Stories erzählt, sein Matches gegen Bobby Fischer und so, was alle. Und dann dieses Wolga oder Benkö Gambit. Eigentlich sagen ja nur wir in Deutschland Wolga Gambit dazu, ne? Das hat er immer betont, ist nicht seine Erfindung, sondern das gab es Ende der 20er Jahre wohl schon, dieses Gambit. Er hat das aber nochmal aufgenommen und ausgebaut und verfeinert und so weiter. Und dann hat man das halt Benkö Gambit genannt. Mit Johnny, warum wir Wolga Gambit sagen, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Nö. Aber eigentlich ist es Benkö, ja. Übrigens, Johnny, eins der wenigen Gambits, die gut spielbar sind, finde ich.
Ja, Darmgambit, wenn man das überhaupt als Gambit noch klassifizieren will. Stimmt. Also von den klassischen Gambits auf jeden Fall, ja.
Jänisch vielleicht noch.
Ja, gut, aber das wird schon. Ich habe Jänisch mal gegen Ivanchuk gespielt.
Oh,
das hat sich nicht so angefühlt, als könnte man das noch an der Begegnung gelegen haben und nicht an der Eröffnung.
Ja. Ja, naja, auf jeden Fall, dann haben wir da halt gespielt, paar Saisons, Michael und ja, und irgendwann hat sich das so ein bisschen auch zerbröselt, wer hat der eine den Job, der andere den Job und der dahin und der da, wie das oft so ist, ne? Waren ja keine Profis, also wir jetzt nicht, der Benke schon, aber die meisten aus der Mannschaft nicht.
Ja. Bist du denn jetzt Schachprofi in dem Sinne, dass du Gott nur Schach machst? Oder,
also, ich bin natürlich kein Profi, viel zu schlecht. Ich verliere sogar gegen Johnny alle Partien.
Nein, also YouTube-Profi sozusagen, Streaming oder
ja,
ist das dein Hauptding?
Ja, derzeit habe ich das so gemacht, dass ich das Fulltime mache. Ich habe 2019, meine ich, 2020, habe ich mein Leben umgestellt. Da, weißt, ich war Geschäftsführer in der GmbH und bla und jeden Tag nur Umsatz hier, Umsatz da. Und ich hatte keine Lust. Also ich meine, Johnny, du denkst auch an Umsatz, aber das war mir
jeden einfach. Tag.
Ja, und ich hatte keine ich hatte keine Lust mehr, Michael.
Ja.
Das ist natürlich ein Prozess, der sich aufbaut. Ja. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und dann bin ich in den Café gegangen, habe mir die Pros und Cons aufgeschrieben und dann habe ich gesagt, ich stehe hier nicht auf, bevor ich nicht eine Entscheidung getroffen habe. Und dann saß ich da halt 3 Stunden und dann habe ich mich entschieden, ich steige da aus. Und dann bin ich halt ein paar Tage später hin, hey Leute, ich bin dann mal weg.
Da warst du Geschäftsführer, ne, sogar?
Ja, ja.
Okay.
Und dann bin ich halt weg und dann habe ich übergeben, bin weg und dann habe ich mir überlegt, so, was machen wir denn jetzt? Und dann kam natürlich Corona, ne? Und dann hatten wir plötzlich alle Zeit, Schach zu spielen. Und ich hatte ja 20 Jahre keine Figur mehr angefasst, wegen Job und Ausland und so weiter. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt spielst du mal wieder Schach. Oh Gott, war ich scheiße schlecht geworden. Aber man kommt ja wieder rein und so. Und dann habe ich das mir gedacht, also was andere da machen, das kann ich auch. Dann streamst du, dann, wie heißt das, dann machst du halt einen YouTube-Kanal auf. Und so ging das los. Mit 2 Followern. Ein Kumpel und ich.
Du selber noch, ne? Aber ja. Dann, was hat dir dann so einen Push gegeben? War das die Corona-Zeit?
Ja, ich war aber eigentlich zu spät dran. Also ich meine, ich glaube, der TBG war richtig, genau richtig, ne, zu dem Zeitpunkt mit seinem Kanal.
Der hatte da schon den Kanal und hat da schon was gemacht.
Oder hat er schon gehabt, ne? Ja, genau, genau. Er
hat einen Grundstock gehabt, ja.
Richtig. Und dann sein ultra cooles Video damals mit den goldenen Schachregeln. Das war natürlich super. Also gönne es ihm total. Und ich war halt später dran. Außerdem bin ich nicht so gut und ich kann nur das Beste versuchen zu erklären. Ich wende mich auch nicht an IMs oder GMs. Das kann ich gar nicht und will ich auch gar nicht. Aber sondern an die breite Masse, auch nicht Anfänger, vielleicht auch nicht, das nicht, aber an die normale Schachinteressierten.
Ja. Und wir haben hier im Chat sogar einen Beweis, dass deine Videos auch helfen, Partien zu gewinnen, beziehungsweise hier ein Remis rauszuholen gegen einen FM von dem Renke, der hier auch schon zu Gast war. Also, ja, Content, hey, der nicht nur Spaß macht, sondern auch weiterbildet.
Ja.
Das hört man doch gerne, oder?
Ja, natürlich, klar. Also übrigens, das kann ich euch erzählen, ich habe so einige Eröffnungsvideos mal gemacht, also so gut, wie ich das eben kann. Und da das Erfolgreichste ist die Wiener Partie.
Ja.
Also kann man gut spielen.
Warum stellst du
okay, so man holt nicht so viel raus in der Regel, aber
warum stöhnst du jetzt so, Johnny?
Das ist nicht so mein Fall, aber es war einfach nur, um ein bisschen zu provozieren. Das ist ja auch so eine Art jenisch Gambit eigentlich.
Ja, wenn man das mit F4 spielt, meinst du?
Ja, genau.
Wiener Gambit. Aber leider holt man da nichts mit raus, wenn das Schwarz sich auskennt. Das ist
aber das ist in jeder Beiteröffnung so. Das ist immer nur die Frage, wie weit er sich auskennt. Dann.
Ja. Naja, und dann auf jeden Fall. Ja, sorry.
Nee, sag du.
Nee, und dann ging das eben so weiter und weiter. Und dann habe ich irgendwann immer mehr gemacht und immer mehr. Und dann, ich will gar nichts anderes machen. Ich will überhaupt gar nichts anderes machen.
Aber du machst alles selber, ne? Weil es gibt ja Leute, die stellen dann irgendwie einen Freelancer ein, der ihnen die YouTube-Titelbilder macht und sowas.
Nee, mach ich alles selber, es sei denn, du bezahlst jemanden, der das für mich macht. das Einzige, was ich suchen würde, ist einer, der sich mit After Effects auskennt.
Kennst du das? Ach, genau, After Eight. Was sind After Effects?
Das ist ein Programm, mit dem kannst du Animationen und so weiter machen und Effekte und sowas alles. Da kann man die Videos ein bisschen aufpimpen, aber das ist ein extrem kompliziertes Software. Wirklich. Also da selbst in Hollywood, mit den Hollywood-Filmen nutzen die After Effects. Ne? Kannst alles mitmachen. Da musst du dich mit Vektor und so Vektoren auskennen und sowas alles. Also vergiss es. Da will ich jemand mal Hilfe annehmen. Aber sonst mache ich alles selber.
Ja. Also dann, wenn ein Bauer geschlagen ist, dass der dann explodiert oder irgendwie so.
Nee, oder auch mal so, Johnny, so zum Beispiel so einen cooleren Schnitt oder sowas mit so einem ganz schnellen Effekt oder so. Nicht jetzt minutenlang, sekundenlang, sondern einfach irgendwie das bisschen cooler zu machen. Aber alles so gemäßigt. Ne? Also nicht in Effekt Feuerwerk. Das ist Quatsch. Wir spielen Schach und sind nicht im Kindergarten. Obwohl.
Ja, cool. Ein Zuschauer fragt bitte Gunni mal über die aktuelle Situation in seiner Liga.
Die hat ja noch gar nicht angefangen. Da gibt es eigentlich keine Situation, weil das erste Spiel ist erst im Ende September. Ja. Gibt es keine Situation.
Aber dein Verein ist irgendwo in Franken jetzt, ne?
Mhm. Im Postbauer Heng heißt der, ein kleiner Verein, der wir spielen halt da so ganz gut mit. Und der ist auch bekannt dafür, ist der Verein eigentlich für das größte Jugendturnier in Deutschland. Ne? Immer am 1. Mai wird da so für, bis U18 geht das, meine ich, U14, U10, weiß in so einer Turnhalle, 300 Teilnehmer oder so, mit alle kriegen Sachpreise und so. Das und mit Kuchen und alles, das ist echt cool. Kommt aus ganz Deutschland, kommt die da hin.
Okay. Apropos größtes Turnier, beim Grenke oben in Karlsruhe haben wir uns ja zum ersten Mal auch persönlich gesehen. Und du hast da auch so ein bisschen für den Veranstalter YouTube-Videos gemacht oder Interviews gemacht. Erzähl mal über deine Rolle als Journalist, in Anführungszeichen, für andere. Für den Schachbund hast du auch schon mal was gemacht?
Habe ich auch schon gemacht. Und für das Grenke-Team habe ich das auch ein bisschen gemacht. Zum Beispiel, zwei Kleinigkeiten. Beste Interview war mit Grischuk. Sensationell war das. Also, wo er sich aufgeregt hat, was Magnus hier eigentlich macht. Die sollen in Amerika spielen, wo das Wetter schön ist, hat er gesagt. und zwei haben uns versetzt. Also, wir waren ja offiziell für Grenke unterwegs, nämlich Caruana. Der hatte zugesagt. Dann habe ich am Ende gesagt, so jetzt kurz zum Interview. No, sorry, I'm exhausted. Kannst nichts machen, ja. Hat er uns versetzt und wer mich auch versetzt hat, war Schirov. Aber.
Johnny, dein Kumpel.
Mr. Schirov. Ich
habe auch schon versetzt. Also, das ist jetzt echt.
Ja, da hatte Mr. Schirov a few words for the official Granky Channel. No.
Der ist wahrscheinlich gerade nicht so gut gelaufen. Ja.
Nee, er hat Remi gespielt und hat. wahrscheinlich war genau. Aber okay. Das ist jetzt nur Kleinigkeit. Aber super nett, die Leute zu mal sprechen zu dürfen. Super nett, Wesley, so unglaublich, finde ich. MWL, guck mal, ja, und das Foto, ja, das war auch witzig. Ja, wer ist denn das? Wer ist denn das links da?
Also einer von den Leuten, die mit dem Foto haben wollten.
Ganz links ist der Christian Bossert, der vom Schachzentrum Baden-Baden. Der Typ in der Mitte, keine Ahnung. Rechts ist auf jeden Fall Gunni.
Ja, nee, da waren wir behind, wie heißt das, Backstage da, hinter der Bühne. Und da hatte der so Termine, der kam, Magnus. Dann habe ich halt dann auch, wir haben da so ein bisschen auch die begleitet, diese Crowd. Und dann habe ich halt gesagt, also ein Foto muss schon drin sein, ne, bitte. Und hat er dann gemacht, wie man sieht.
Ja.
Da hat er aber muss im, kommen, aber gleich nach dem Foto war das Grinsen auch weg. Ne? Das
Welches Jahr war das?
Das war 2024.
Ah ja, weil dieses Jahr hat er ja diese sensationelle Performance da gehabt, ne? War es ja auch dabei.
9 aus 9.
9 aus 9 im Freestyle, ja.
Völlig unglaublich. Vielleicht ist das nochmal, Johnny, was hältst du von Chess 960, von Freestyle Schach?
Ich bin ein großer Fan des klassischen Schachs. Also die Schachwelt entwickelt sich dahin, wo sie sich hin entwickelt, und ich finde es gut, wenn Leute wie Jan-Hendrik Büttner das Potenzial erkennen und auch man jetzt inzwischen zumindest einige Leute mit Schach sehr, sehr viel Geld verdienen können. Also bin ich immer dafür. Und deswegen ist für mich Freestyle auch eine Form von Schach und absolut in Ordnung, das zu spielen. Und man hat es jetzt ja bei Kränke gesehen, was das alles auslösen kann. Es war eine Wahnsinnsveranstaltung, die tollste Veranstaltung, auf der ich je war. Also mit 3000 Menschen vom absoluten Anfänger bis hin zum Weltmeister. Und das schafft man eben mit solchen Konzepten. Wenn du es mir hinstellst, ich setze mich ans Brett und will eine klassische Schachpartie spielen. Und ich halte auch nichts von diesen neuesten FIDE-Ideen, das irgendwie zu mischen mit schnelleren Bedenkzeiten und so weiter und so fort. Ich mag mein klassisches Schach und aber ich heiße auch jeden willkommen, der das toll findet und ist auch für mich Teil der Schach-Community, aber
wie siehst du es?
Ich persönlich mag das, Chess 960, ich nenne es jetzt mal Chess 960, weil ich halt, keine Ahnung, das ist halt nochmal eine andere Herausforderung, als Berliner Mauer zu spielen. Also ich will damit sagen, theoretische Lines bis Zug X. Natürlich, klar, irgendwann muss man selber spielen, aber ich finde Chess 960 faszinierend, wenn man sich überlegt, dass alle gehen hin und wissen erstmal gar nichts. Und dann soll mir der GM XY, der soll mir dann erstmal zeigen, wie toll er das alles versteht. Finde ich gut. Ich meine, im Klassischen kannst du es vergessen, ja, da siehst du kein Land, aber also im Normalschach. Chess 960,
Ich finde das immer interessant, das mit anderen Sportarten zu vergleichen. Also stell dir mal vor, man würde die Logik auf andere Sportarten übertragen, dass man sagt, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo darf, jetzt spielen wir alle mit Krücken oder so, weil irgendwie mit zwei Beinen ist der viel zu gut, dann macht das ja gar keine Laune mehr. Ich finde das immer, also ich war, wie gesagt, Freestyle super und genau aus der Logik, mein Vater zum Beispiel hat auch Freestyle mitgespielt und hat dann fast gegen Aronian Remis gemacht, das gibt einem natürlich was, das Gefühl zu haben,
Wahnsinn.
Dass dieser riesige Vorsprung ein bisschen dahin schmilzt, aber ich finde es einfach auch gut, wenn Leute, die so wahnsinnig besondere Leistungen bringen, wie die Spitzenspieler, auch dafür ein bisschen belohnt werden, dass die halt den ganzen Tag in der Kammer sitzen und sich Eröffnungen angucken und wir, die halt früher vielleicht lieber mal in die Kneipe gegangen sind, dann die Konsequenzen spüren, dass man halt nicht so gut im Schach geworden ist. Das ist auch eine Art von Fairness, die man, ja, genau.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, nee, aber okay. Dann das muss ja, ich will ja auch nicht das nur, aber ab und zu, ich sag mal so, ab und zu das mal zu spielen, finde ich ganz witzig, ja.
Ja. Wir haben hier eine Frage zum E-Sport. Guni, wie fandet ihr das Format und die Show des E-Sports World Cup in Dubai war der, glaube ich, gell? Ich fand es total abwechslungsreich und spannend, sagt hier ein Hörer. Also Schach mit in Kopfhörer. Riyad, in Riyadh war es.
In Riyadh, genau. Ja. Ist eine gute Frage. Ich bin zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Einerseits war das irgendwie schon cool, wie die da inszeniert wurden und wie die auch spannende Partien gespielt haben. 10 plus 0, klar, ne? Ohne Increment, okay, aber was ich allerdings irgendwo, ich sag's mal auf gut Deutsch, bescheuert finde, ist, dass Leute nach Riyadh fliegen aus der ganzen Welt und sitzen am Computer gegeneinander zum Schach spielen. Das halte ich für einen totalen Schwachsinn. Ich meine, wenn wir uns treffen, haben wir ein Brett und spielen mit Uhr, oder? Also, okay, ist ein E-Sports-Event, verstehe ich. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also weißt du, dann brauche ich da auch nicht hinfliegen. Das kann ich ja noch aus überall aus der Welt online gegeneinander spielen, oder? Also, weiß ich
nicht. Ja, dann gehört es halt nicht zu diesem riesen weltweiten Event, was die ganze Gaming-Szene anzieht.
Ne? Das stimmt, natürlich. Das stimmt. Die Inszenierung war auch eigentlich schon ganz cool. Da wurden die Schachspieler mal echt inszeniert, ja. Aber wir spielen halt auch Schach und nicht Counter-Strike und bin zwiegespalten.
Ja. Ja.
Aber Johnny hat es schon richtig gesagt, es entwickelt sich dahin, wo sich es eben hin entwickelt. Und wenn da Geld abzuholen ist oder so, oder das steckt ja auch viel Geld drin in diese Show, okay.
Ja. Anderes Thema wollte ich noch ansprechen. Kennt ihr, wie heißt der, glaube ich, Olaf Hesse oder sowas? Moment, ich muss gerade mal googeln. Olaf Hesse. Sagt euch der was?
Nee.
Weltmeister im Schach, Fernschach.
Nee, hörst du mich wieder? Hörst du mich wieder?
Ja, ja, aber irgendwie okay. Über ein anderes Mikro?
Nee.
Nee? Warte mal, ja, okay, jetzt ist wieder normal.
Okay.
Hast du die Frage gehört? Olaf Hesse, deutscher Weltmeister im Fernschach jetzt geworden. Und die Story dahinter ist so, dass bei dieser Weltmeisterschaft, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler teilgenommen haben, und alle haben gegeneinander Remis gespielt, bis auf einen Spieler, der ist unterdessen gestorben. Und da Olaf Hesse gegen diesen gestorbenen Spieler gespielt hat und dann die Partie gewonnen hat, ist er gemeinsam mit, ich glaube, 7 anderen, die auch gegen diesen gestorbenen Spieler dann nachträglich gewonnen haben, ist er Weltmeister geworden. Alle anderen Partien sind Remis ausgegangen. Also so weit ist man beim Fernschach schon inzwischen, dass man quasi nur noch gewinnt durch Tod oder durch, ja, ich sag mal, einen Fingerfehler. Ne? Aber es ist auch eine interessante Entwicklung, weil vor 10, 15 Jahren war das ja noch richtig, also seriös ist es immer noch, aber es war richtig spannend auch noch, ne? Und es war ja auch so, dass Fernschachpartien teilweise die Theorie in der Eröffnung und so weiter maßgeblich mitgeprägt haben. Also Eröffnungsvarianten, die man heute spielt, sind von irgendwelchen unbekannten Fernschachspielern entwickelt worden. Aber mittlerweile hat sich's wahrscheinlich ausgefernschacht, oder, Gunni, wie siehst du das?
Naja, heute machen das die Engines, ne? Ich war so krass, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Maxim Vachela Graf gestern, der hat die Partie erklärt, ne? Der hat ja gewonnen gestern. Und dann hat er, die spielen 20 Züge Theorie, blitzen wie die Wahnsinnigen. Und dann sagt er, ja, das wurde zwar noch nie gespielt, das hat er vor 2 Jahren mal mit Hilfe des Computers ausgegraben, dass damit C1 eine Neuerung ist. Okay, also das ist völlig wahnsinnig. Das ist natürlich mit Hilfe der Maschinen dann auch, das ist vielleicht auch nur der zweitbeste Zug, aber ne, ist halt ungewöhnlich. Und der Gegner muss dann irgendwie so ein abartiges Qualitätsopfer finden, um da Ausgleich zu halten. Und das ist alles.
Turmschlägt F3, ja.
Ja, richtig, Johnny weiß, von was ich rede. Turmschlägt F3. Ich meine, ganz ehrlich, wer spielt denn sowas?
Ja.
Also,
yeah,
und das am Brett zu finden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso das dann ausgeglichen sein soll. Okay, wenn man das nachher mit der Engine checkt, dann versteht man es schon, aber ich habe es erst überhaupt nicht verstanden. Ja. Und der wusste das halt alles. Wahnsinn.
Ja.
Das ist halt Schach, wie es heute ist. Ja.
Ja, und man sagt ja auch, die jungen Spieler, die spielen Computerzüge, ne? Also die, das ist eine ganz andere Spielweise. Früher haben die so natürliche Züge gemacht und heute spielen sie Züge, die halt ja unmenschlich wirken, aber die kennen einfach diese Denkweise oder die
man muss die Eröffnungsbrett von denen überstehen, dann muss das Mittelspiel überstehen, tauscht am besten alles ab oder so und gehst im Turm ins Spiel, weil da haben sie Schwächen. Da haben sie Schwächen. Warum? Weil es keiner üben will. Die gucken alle in die Eröffnungsbücher und preppen rum und Eröffnung hier, Eröffnung da, Taktik hier, Taktik da. Aber wenn sie ein kompliziertes Turbinspiel auf dem Brett brechen, sie auch völlig zusammen. Das habe ich schon so oft gemerkt. Also spiel was gegen so einen jungen Superspieler, spiel irgendwas Staubtrockenes, wo er sich zu Tode langweilt. Also irgendwas Taktisches oder Scharfes darfst du nicht. Der rechnet schneller, der... Aber wenn er nachher in einem Turmenspiel ist, ja, da fangen sie an zu blandern.
Ja, das siehst du ja auch, wenn du jetzt hier die Partien von Vincent mal Revue passieren lässt. Die wurden ja zum größten Teil im Endspiel entschieden. Ne? Gegen den Maurizi, seine Verlustpartie war ein Endspielfehler. Heute war es im Endspiel, hat einen halben Punkt hergegeben. Wiederum gegen, der Name fällt mir gar nicht ein, sorry, aber in dieser ewig langen Partie gegen den US-Amerikaner. Jeffrey Jong war das, glaube ich. Hat er auch im Endspiel dann irgendwie noch gewonnen. Es wird im Endspiel entschieden, weil da Kräfte, Nerven und, was Gunni ja sagt, alle sind zu faul, Endspiele zu üben. Da lässt sich immer noch am meisten rausholen. Also da passieren die Fehler. Oder gegen Widdet auch, ne? Da die Stellung, wo Widdet hätte das nicht einfach, hat 40 Minuten Zeit, das korrekt herauszufinden, was der Remisweg ist, macht C6 und verliert die Partie. Also das ist, sind alles Endspielthemen.
Ja, ach, das war unglaublich.
Ja.
Also, weiß ich nicht, wie kann sowas sein, dass so ein super Spieler C6 spielt?
Ja.
Hat sich verrechnet, oder? Ich weiß es nicht.
Ja, nach 28 Minuten Bedenkzeit. Ich glaube, der wusste es einfach wirklich nicht, was er machen soll.
Vielleicht dachte er schon, er steht auf Verlust, oder er dachte, alles ist Remis. Also eins von beiden muss es gewesen sein.
Ja. Und Vince hat das sofort erkannt, ne? C4 und.
Ja.
Und
der hat es direkt gecheckt. Ja.
Ja.
Wahnsinn. Ich finde es auch schwierig, vorher vor einer Partie, Johnny, vielleicht Frage an dich, kann man vor einer Partie sagen, okay, heute spiele ich stabil, heute lasse ich nichts zu? Also ich habe mal den Hans-Joachim Hecht interviewt, der hat gegen Michael Thal gespielt, der war ja bekannt für seine Opfer, und der Hecht hat mir gesagt, er hat sich vorher vorgenommen, ganz fest, ganz solide, kein Risiko. Ja, und das war eine der berühmtesten Partien von Thal mit lauter spektakulären Opfern, die dann rausgekommen ist. Also man kann sich viel vornehmen, glaube ich, vorher, und in der Partie kommt es dann doch wieder anders, oder?
Also auf unserem Niveau sollte man sich gar nichts vornehmen. Also auf unserem Niveau sollte man einfach am Brett sitzen und alles tun, gute Züge zu machen. Jemand wie Vincent oder diese Elite, die hat natürlich die Werkzeuge dafür, sozusagen sich vorzunehmen, das in die ein oder andere Richtung zu lenken. Aus meiner Sicht die einzige Situation, wo das eine Rolle spielt, und das ist sozusagen zu dem, was Gunni gesagt hat, wenn du das Gefühl hast, du hast mehrere gleichwertige Möglichkeiten. Also du siehst eine Stellung und hast die Möglichkeit, so jetzt könnte ich am Königsflügel angreifen oder ich könnte jetzt die Damen tauschen. So, also in dieser konkreten Situation, da kannst du dir schon überlegen, okay, ich spiele jetzt gegen dieses Spielerprofil gerade, da sollte ich wohl eher die Damen tauschen oder da sollte ich eher versuchen, einen Angriff loszutreten. Dann ja. Aber auf Amateurniveau hat niemand die Stärke, sozusagen eine Partie bewusst in irgendeine Richtung zu drängen, weil dazu fehlen mir und auch den meisten anderen die schachlichen Fähigkeiten. Es ist schon schwer genug, einen guten Zug zu machen, sich dann irgendwie noch damit zu beschäftigen, noch einen zweiten zu finden, der irgendwie mehr in die richtige Richtung geht. Nee.
Einfach spielen und gute Züge finden.
Ja.
Ja. Oder was hat Lasker gesagt? Oder wer war das? Wenn man meint, man hat einen guten Zug gefunden, dann such nach einem besseren.
Ja.
Ja. Da hat Johnny aber im Seminar. Genau, Johnny, erzähl.
Ich glaube, von den Zeiten von Zeitdruck und so ist das ein bisschen überholt. Ich finde da eher treffender, dass ich, weil Fischer hat das gesagt, ich weiß nicht, wer, ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an gute Züge. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat.
Fischer meine ich.
Das ist aber dieser Spruch mit diesem Suche nach einem Besseren, wenn man unbegrenzt Zeit hat, dann ist das sicherlich so. Aber also, ich meine, wie gesagt, wenn man sich so die eigenen Partien anguckt, dann ist es so, das wird jetzt nicht dadurch entschieden, ob man mal den erstbesten oder zweitbesten Zug gemacht hat, solange er okay ist. Die meisten unserer Partien werden dadurch entschieden, dass manche Züge einfach richtig schlecht sind. Und einfach die zu vermeiden, ist viel wichtiger, als mal den Besten vorm Zweitbesten zu machen oder so.
Gunni, hast du einen Tipp, wie man Fehler vermeidet, wie man Blunder vermeidet? Bei deinen 1600 Analysevideos bist du ja sicherlich schon an der einen oder anderen Situation vorbeigekommen.
Ja, klar. Also man kann Blunder nicht vermeiden. Jeder blundert. Jeder. Also vom Johnny über den Gunni bis zum Michael und zum Vincent. Der hast du ja heute gesehen. Also das ist, ich weiß nicht, manchmal hat es was mit Müdigkeit zu tun oder mit Erschöpfung, und die sitzen da ja, hier ist schon wieder ein Viech, geh weg. Die sitzen da 6-7 Stunden tagelang, und das ist halt auch anstrengend, und irgendwann bist du vielleicht auch mal, greifst halt mal daneben. Das kannst du nicht verhindern. Ich meine, wir sind ja keine Maschinen, Gott sei Dank. Ja? Also man kann natürlich man kann überprüfen und aber man soll es auch nicht übertreiben. Also man sollte irgendwann halt mal einen Zug machen und nicht nach 10 Zügen nur noch 8 Minuten auf der Uhr haben. Das bringt es jetzt auch nicht. Ne? Spiel einfach, wenn du denkst, es ist ein guter Zug, spiel's. Und wenn es nachher nach hinten losgeht, naja, das kennen wir alle, dann und der Gegner kann es nutzen, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. Aber ich denke auch, man soll doch keine Angst haben. Ich habe vor keinem Gegner Angst. Respekt schon, Angst nicht.
Also. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass zu viele Leute da also auf die Elo-Zahl gucken.
Ach, und, Johnny, interessiert mich, ehrlich gesagt, interessiert mich das null. Wenn, das ist vielleicht ein Tipp an alle, die Elo-Zahl, ne? Wenn du gut spielst, kommt die von selber. Und wenn du eben nicht gut spielst, kommt sie eben nun mal nicht von selber. Aber jetzt nur zu sagen, ich spiele gegen Johnny, der 2-4-28, ich mache mir in die Hose. Nö, ich verliere wahrscheinlich natürlich, aber ich spiele halt einfach, so gut ich kann. Das, so sehe ich das. Und wenn der 1700 hat, dann darfst du auch nicht einen Turm einstellen. Also, ne?
Genau. Ja. Vor allem, wenn es ein kleiner Inder ist.
Ja. Ja, und dann auch noch ohne Wertung und spielt wie 2-3.
Dann hat er nämlich in Wirklichkeit vielleicht 2000. Ja.
Nee, ich versuche am Schachbrett nur die besten Züge zu machen und wenn es manchmal gelingt, so meistens nicht.
Das ist unser geteiltes Leid.
Aus dem Leben gegriffen, ja. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, also eigentlich haben wir uns mal vorgenommen, eine halbe Stunde, Johnny, jetzt sind wir bei knapp einer Stunde, das ist eigentlich schade, wir haben immer noch genauso viele Zuschauer wie am Anfang, die kommen natürlich fast alle von dir, Guni, aber wir freuen uns sehr.
Wie viele sind denn überhaupt da?
Ich habe hier live 122 gerade, das ist cool. Das ist für uns auf jeden Fall Rekord.
Jetzt klingelt sogar bei Guni an.
Guni, mach länger. Nicht aufhören.
Ich muss sofort zurück. Ja, okay. Ja.
So. Okay. Ja, genau. Und wenn wir dann noch ein paar knackige Passagen haben für ein paar Shorts, dann.
Genau, Guni, hau noch mal einen raus.
Genau.
Was soll ich rausschauen?
Irgendwann, wo sich Leute drüber aufregen. Wir brauchen die Klicks.
Ach so, worüber regen sich denn Leute auf?
Das war nur ein Scherz.
Wir brauchen die Klicks, sehr schön.
Wir jubeln dir sonst eine Stimme unter, wir denken uns was aus.
Okay, na gut. Ja, aber schön, das hat großen Spaß gemacht. Also möchte ich mich nochmal bedanken für die Einladung und alle, gerne. Die auch gerne zugeschaut haben. Hoffentlich fandet ihr Chess Tigers, da muss man ja nochmal vorbeigehen, ne? Ein bisschen einkaufen.
Vorbeigehen, wenn ihr in Berlin seid, im Chess Tigers Store in Berlin-Charlottenburg oder natürlich auch virtuell vorbeigehen auf chess-tigers.de. Da gibt es zum Saisonstart und zum Schulstart natürlich Produkte und irgendwann kommt ja dann noch Weihnachten. Da wisst ihr, wo ihr hin müsst. Ja, dann haben wir den Werbeblock auch gemacht, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal, Guni. Und morgen nochmal feste alle die Daumen drücken für Vincent Keimer und Matthias Blühbaum und dass es einer von beiden oder sogar beide schaffen, fürs Kandidatenturnier sich zu qualifizieren. Das wäre natürlich ein Highlight und ich glaube, da würden die Abozahlen und die Klicks nochmal in die Höhe schnellen, wenn wir nächstes Jahr das Kandidatenturnier hier in aller Ausführlichkeit besprechen können. Also das wäre schon ein Traum. Dann, ja. Nochmal danke und macht's gut und einen schönen Abend und auch an euch da draußen, liebe Chess Tigers und liebe Guni-Fans. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke tschüss. Euch. Gut, ciao. Haut rein, tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.